So, liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich an diesem Sonntag, Frühabend, Spätnachmittag, wie immer wir das definieren wollen. Ja, wir sind froh, wieder zurück zu sein, die Gemeinschaft mit euch genießen zu dürfen. Wir haben den Herbst von seiner schönsten Seite erleben dürfen im schönen Österreich. Ja, es war schon fast unwirklich, jeder Tag schöner als der andere. Wir durften in den Bergen sein, wir durften die Sonne genießen, die Schönheit genießen. Und ich befürchte, ich bin noch ein bisschen im Urlaubs- und Ferienmodus, denn ich habe mich vorbereitet auf die Predigt, aber habe die Folien vergessen. Aber ich gehe davon aus, und wir haben ja gebetet dafür auch, dass ihr aufmerksam zuhört. Vielleicht hat auch der ein oder andere seine Bibel mit, das wäre überhaupt das Ideale. Vielleicht ist das ein Anlass, wenn man den Bibeltext nicht auf den Folien hat, wieder ein Anlass zu erinnern, dass wir unsere Bibel mitnehmen, dann haben wir den Bibeltext, den Predigttext dann immer vor uns. Aber das ist vielleicht nur eine Anwendung aus diesem Versagen meinerseits heraus. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten uns mit dem Titusbrief beschäftigt und darin ganz speziell jetzt im zweiten Kapitel mit der Frage, wie sollen wir leben als Christen? Wie sollen wir leben als Christen? Und das ist eine Frage oder ein Thema, das ist nicht ganz, wie soll ich sagen, nicht ganz einfach. Und ich habe da und dort als Feedback zu den Predigten auch gehört, die Frage oder den Eindruck, ja, wird uns mit diesem Text nicht wieder eine neue Last auferlegt, ein neuer Druck, dass wir in erster Linie hören, wie wir leben sollen. Wie passt das mit der Freiheit des Evangeliums zusammen, wenn wir in erster Linie uns beschäftigen mit der Frage, wie wir praktisch leben sollen. Ich kann diese Frage wirklich gut nachvollziehen, gut verstehen. Ich habe immer wieder auch versucht, in den Predigten darauf hinzuweisen, was die Basis, was die Grundlage dafür ist, dass die Heilige Schrift so klar und deutlich zu uns redet und zu uns sagt, wie wir leben sollen. Aber mir ist es schon nahe gegangen, und ich habe mir selber diese Frage gestellt, wie können wir zu einem Leben gelangen, das Gott gefällt? Diese Frage ist berechtigt, das ist eine wichtige Frage. Wie können wir zu einem Leben gelangen, das Gott gefällt? Diese Frage ist mehr als berechtigt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich treibt diese Frage immer und immer wieder auch um. Und das ist das heutige Thema. Jetzt weiß ich gar nicht genau, Christian, ob du das vorgelesen hast, das Thema. Aber das Thema lautet ja heute, wie die Reben am Weinstock. Und das Thema ist deswegen, also ich habe das jetzt sozusagen spontan eingeschoben in diese Serie zum Titusbrief, denn ich kenne kein besseres Gleichnis als das des Weinstocks und der Reben, um das zu verdeutlichen, wie wir leben können, sodass es Gott gefällt. Jesus verwendet in seinen Gleichnissen und in seinen Reden immer und immer wieder Bilder aus der Natur, aus der Landwirtschaft, zum Beispiel das Bild des Fruchttragens. Dieses Bild ist uns bestens bekannt. Und Jesus sagt, an der Frucht kann man den Baum erkennen. Also wenn ich unterwegs bin, joggen und ich schaue am Boden und ich sehe eine Zwetschge am Boden, dann weiß ich, ein Zwetschgenbaum muss in unmittelbarer Nähe sein. Oder wenn eine Nuss am Boden liegt, ein Nussbaum, an der Frucht erkennen wir den Baum. Und die Frucht ist das, was von dem Baum dann sichtbar wird, was der Baum hervorbringt. Und Jesus wendet das an und sagt zu uns, daran, wie du lebst, das, was du an Frucht hervorbringst, zeigt, wie du beschaffen bist. Das, was wir tun und das, was wir sagen, ist Frucht im biblischen Sinn. Weil das ist das, was wir hervorbringen. Wie wir leben, das ist Frucht. Und wir kennen alle diese berühmte und bekannte Stelle der Frucht des Geistes. Paulus sagt im Galaterbrief einmal, die Frucht des Geistes ist folgende. Und dann zählt er 9 Eigenschaften auf. 3 davon fallen uns wahrscheinlich sofort ein. Liebe, Freude, Friede. Und Jesus sagt, oder Paulus sagt, der Heilige Geist durch Paulus, das ist die Frucht des Geistes. Und so können wir uns die Frage stellen, wie kommt diese Frucht zum Ausdruck? Und das ist jetzt eben genau der Grund, warum wir uns das Gleichnis vom Weinstock und der Reben ansehen. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Und mein Vater ist der Weingärtner oder der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also in dieser Gegend, da, wo wir leben, ist es, glaube ich, den meisten bekannt, die Arbeit des Weinbauers, wenn er im Rebberg ist, dann muss er immer wieder die Reben reinigen von überschüssigem Laub, von Trieben, die zu viel rauskommen. Er muss sie zurückschneiden, wegnehmen, damit aus dem Rebzweig die Frucht sich entfalten kann. Also, die Dinge, die nicht Frucht bringen, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir oder an mir. Das kann man beides sagen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir oder an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist unsere Bestimmung. Viel Frucht zu bringen, das ist unsere Bestimmung. Und indem wir viel Frucht bringen, wird Gott, der Vater, verherrlicht. Das Bild ist relativ klar. Wir haben einen Weinstock. Vom Weinstock weg sind die Reben oder Rebzweige und an denen hängt dann die Frucht, die Traube. Die Basis für die Frucht ist der Weinstock. Dort ist alles angelegt. Der Weinstock sammelt den Saft, das Wasser, die Nährstoffe aus dem Boden und gibt sie weiter an die Rebzweige und dann kann daraus eine Frucht wachsen. Das heißt, die Nährstoffe kommen aus diesem Weinstock, aber nicht nur die Nährstoffe, sondern auch die Sorte. Welche Sorte kommt denn, welche Frucht kommt denn daraus? Auch das ist im Weinstock angelegt, die DNA, würden wir sagen, die Essenz. Das ist der Weinstock und dann gibt es den Weingärtner, der macht die Arbeit der Reinigung, wie ich kurz schon gesagt habe, damit die Frucht sich entfalten kann. Was macht die Rebe? Was macht die Rebe in dem ganzen Prozess? Nichts, genau. Ich wollte jetzt schon sagen, die Rebe, die rackert sich ab, damit Frucht rauskommt. Die zieht dass Frucht rauskommt. Ich sage, wir müssen aufpassen, dass die Weintrauben nicht platzen bei dieser ganzen Rackerei, wann wir da wie die Wilden arbeiten. Nein, das ist völlig lächerlich. Die Rebe macht nichts. Die Rebe hält still. Die Rebe muss am Weinstock bleiben. Sie muss ruhig halten. Sie muss den Saft fließen lassen. Und sie muss hoffen, dass der Weinbauer den Job der Reinigung macht. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, die Antwort auf die Frage, wie können wir Frucht bringen, ist die, eine enge Bindung an Jesus Christus, an Jesus unserem Herrn, das ist das Geheimnis der Frucht. Wir produzieren keine Frucht. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, heute will ich den ganzen Tag sanftmütig sein. Ja, ich habe das schon oft mir gesagt, aber es ist mir nicht gelungen, weil ich wahrscheinlich geglaubt habe, die Sanftmut kommt von mir heraus und mir zu wenig bewusst war, dass Sanftmut etwas ist, was aus meiner Beziehung mit Gott, aus meiner Beziehung mit Jesus Christus herauswächst. Geschwister, und ich bin überzeugt, dass ihr alle mir zustimmen werdet, dass eine enge Bindung an Gott, eine enge Bindung an Jesus die Voraussetzung für Frucht ist. Und das Frucht wegwachsen lässt. Aber mir ist bewusst geworden bei der Beschäftigung mit dem Text, ja schon, aber was heißt es denn für mich ganz konkret, am Weinstock zu bleiben? Das müssen wir ja beantworten. Jesus sagt, bleibt an mir, bleibt am Weinstock, dann bringt ihr Frucht. Was aber bedeutet das Bleiben und was ist die Reinigung, von der die Rede ist? So möchte ich zuerst einmal uns mit der Frage konfrontieren und dann versuchen auch zu beantworten, was bedeutet es, an Christus zu bleiben, in Christus zu bleiben. Ich habe schon gesagt, vom Weinstock fließt der Saft mit den Nährstoffen zum Rebzweig und über den Rebzweig dann in die Frucht und bewirkt es, dass die Frucht wächst. Und jetzt sagt Jesus im Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Vielleicht könnte man an dieser Stelle auch sagen, dass das Bitten etwas mit der Frucht zu tun hat. Wenn ihr in mir bleibt, das ist das, was er vorhin gesagt hat, wir sollen in ihm bleiben, dann bringen wir Frucht. Wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das scheint die Frucht zu sein. Und wenn wir jetzt diese Analogie anwenden mit dem, dass die Worte Jesu in uns bleiben sollen, so könnte ich sagen, diese Worte Jesu sind der Nährstoff, der vom Weinstock kommt und zu den Reben fließt. Die Worte Jesu müssen in uns bleiben. Warum sind diese Worte so wichtig? Ja, da könnten wir jetzt also unzählige Bibelstellen heranziehen, um zu beantworten, warum die Worte Jesu, und ich möchte es vielleicht auch erweitern, weil wir dürfen das, warum das Wort Gottes, warum das so wichtig ist für den Prozess des Fruchtbringens. Also es gäbe unzählige Es gäbe unzählige Bibelstellen, das zu tun, aber ich möchte im Johannesevangelium bleiben. Und zwar eine Stelle, wo Jesus in einem Streitgespräch ist mit Menschen, die ihm nachfolgen, die ganz begeistert sind von ihm, weil er gerade Brot gemacht hat, aus nichts, aus Steinen, oder nicht aus Steinen, er hat Brot gemacht, aus wenigen Broten hat er viel Brot gemacht und aus wenigen Fischen hat er viel Fisch gemacht. Die Leute sind begeistert, folgen ihm nach. Und dann sagt Jesus etwas zu ihnen und die Leute sind irritiert. Sie sagen, diese Rede ist hart. Und sie murren. Und Jesus sagt dann in Kapitel 6, Vers 63 zu diesen Menschen: Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sagt Jesus, diese sind Geist und sind Leben. Geschwister, diese Aussage müssen wir jetzt einmal setzen lassen, was das bedeutet. Die Worte Jesu sind Geist und sind Leben. Die Worte Jesu sind lebensspendend. Es ist ein Wunder, was hier geschieht, das wir nicht erklären können. Es ist ein Wunder, auf das Paulus zu sprechen kommt, wenn er über das Evangelium spricht. Dann sagt er, denn Gott, der gesagt hat, das Wort, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Wo hat er das gesagt? Es werde Licht bei der Schöpfung. Gott hat gesagt, es werde Licht. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das Wort Gottes ist lebensspendend. Gott spricht und es wird. Das ist unglaublich. Und es ist ein Zeugnis, das durch die ganze Schrift hindurchgeht, dass die Worte Gottes lebensspendend sind. Das ist das Evangelium, sagt Paulus, das in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Die Worte sind Geist und sind Leben. Darum ist es so wichtig, dass die Worte Jesu in uns bleiben, weil sie sind lebensspendend. Sie bringen Frucht. Danach, also nachdem Jesus das gesagt hat und nach diesem Streitgespräch gehen viele dieser Jünger nicht mehr mit Jesus mit. Und dann sagt Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wiederum dieses lebensspendende Wort. Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ist das nicht verrückt? Vorher sagen die Menschen zu derselben Rede, diese Worte sind hart und sie murren. Und ein paar Minuten später sagt Petrus, du hast Worte des ewigen Lebens. Also, das ist eine Diskrepanz der Sonderklasse. Und wir wissen, Geschwister, dass die Worte, die lebensspendenden Worte, sich mit dem Glauben verbinden müssen, damit sie zum Tragen kommen. Und dort, wo das Wort Gottes geglaubt wird, leuchtet der Lichtglanz des Evangeliums auf. Jesus hat in dem Gleichnis, ich bin wieder zurück in Kapitel 15, Jesus hat in dem Gleichnis gesagt zu den Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das Wort ist lebensspendend und das Wort ist reinigend. Der Glaube an das Evangelium hat den ganzen Schmutz meines sündigen Lebens weggewaschen. Und in diesem Streitgespräch, wo dann die Leute sagen, diese Rede ist hart, da sagt nämlich Jesus zu den Leuten, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Für einen Juden eine katastrophale Vorstellung, dass ein Mensch sagt, du musst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Aber sie haben nicht verstanden, und Jesus aber sagt es dort eigentlich klar, es geht darum, an ihn, an den Sohn Gottes zu glauben. Und wenn die Rede ist vom Fleisch und Blut, dass wir an ihn glauben sollen, dann ist das der Glaube an den Kreuzestod, wo Jesus sein Blut vergossen hat für die Sünde der Welt. Er hat dort für alle Sünde bezahlt. Er hat uns dort gereinigt von aller Sünde. Und wer das glaubt, der ist rein. In einem Augenblick rein. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, sagt Jesus. Zurück zur Ausgangsfrage. Was bedeutet es, in oder an Jesus zu bleiben? Es bedeutet, der Saft muss fließen, es bedeutet, das Wort muss uns beleben. Und es ist notwendig, dass dieses Wort in uns wirken kann. Jetzt springe ich in die Psalmen. Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Das ist genau dieselbe Verheißung. Lust haben an der Weisung Gottes und über diese Weisung sinnen Tag und Nacht. Also einfach nur, dass uns das bewusst wird. Damit wir über etwas nachsinnen können, müssen wir es kennen. Das heißt, was der Psalm hier sagt, ist, beschäftigt euch mit dem Wort Gottes und denkt über das Wort Gottes nach, Tag und Nacht. Wenn du Christ bist, dann bist du durch das Evangelium und durch den Glauben an das Evangelium gereinigt. Wenn du am Weinstock an Jesus Christus bist, dann ist die alles entscheidende Frage, kennst du das Wort? Sinnst du über dieses Wort Tag und Nacht nach? Boah, so anstrengend, oder? Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenken. Zuerst müssen wir es lesen, kennenlernen und dann nachdenken darüber, Tag und Nacht. Boah, ist es mühsam, die Nährstoffe aufzunehmen. Boah, ist es mühsam zu essen, wenn man Hunger hat. So mühsam. Oder der Säugling könnte sagen, das nervt, immer wieder an der Muttermilch saugen zu müssen. Es nervt. Das ist völlig, völliger Unsinn, was ich hier sage. Ich habe noch nie einen Säugling gesehen, den es nervt, dass er an der Muttermilch, an der Mutterbrust saugen muss, um die Muttermilch zu bekommen. Ich habe noch nie einen hungrigen Menschen gesehen, der gesagt hat, es nervt, dass ich schon wieder was essen muss. Das machen wir automatisch. Das ist uns eingegeben. Weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir Essen brauchen. Es gibt zwar Menschen, die behaupten, dass sie durch die Sonne leben können. Ich zweifle daran. Der normale Mensch muss essen, um durch das Essen die Nährstoffe zu bekommen, um leben zu können. Der Säugling muss die Muttermilch einsaugen, um wachsen zu können. Und Petrus sagt, seid begierig nach der wahrhaften Milch, wie Säuglinge nach der Muttermilch. Seid begierig. Das heißt, es gibt hier keine Abkürzung. Es gibt hier keinen anderen Weg. Der Weg geht über das Wort Gottes. Das hat Gott so eingerichtet. Du kannst dich zwar beschweren darüber, du kannst sagen, das nervt, aber es hilft dir nichts. Denn diejenigen, die glauben, ohne eine intensive Auseinandersetzung mit Gottes Wort wachsen zu können, die werden sich täuschen. Es geht nämlich nicht, weil Gott es so angelegt hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist eine sehr radikale Aussage. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und jetzt sagst du vielleicht, na gut, Zähne putzen kann ich schon. Da stimme ich dir zu. Obwohl auch beim Zähneputzen schon Leute gestorben sind. Aber was Jesus sagen möchte, ist, Frucht zu bringen im geistlichen Sinn kannst du nicht, ohne dass du an ihm bleibst. Ohne dass die Nährstoffe, das lebendige Wort Gottes, du dich nährst von diesem Wort. Also man könnte jetzt noch sehr, sehr viel darüber sagen und wir werden das sicher immer und immer wieder machen, weil es so essentiell ist. Aber ich glaube, wir können das hier mal einen Punkt machen. Die erste Antwort, was es bedeutet, an Jesus dran zu bleiben, ist es, dass sein lebendig machendes Wort uns prägt. Dass wir Lust haben am Wort Gottes. Lust. Die zweite Antwort finden wir in den Versen 9 bis 12. Und ich lese, ich setze hier jetzt fort. Jesus sagt, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also an Jesus dranbleiben bedeutet auch, in der Liebe Jesu zu bleiben. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Geschwister, das erscheint uns jetzt vielleicht eine unerwartete Antwort zu sein auf die Frage, was es bedeutet, an Jesus zu bleiben. Aber das ist es nicht. Jesus setzt die Liebe zu ihm gleich mit dem Halten seiner Gebote, wobei er sagt, das zentrale und alles überragende Gebot ist das Gebot der Bruderliebe. In diesem Gebot werden alle anderen Gebote subsumiert, zusammengefasst. Und Jesus sagt, an ihm zu bleiben bedeutet, dieses Gebot zu halten. Geschwister, und wenn wir das auf eine menschliche Ebene übertragen, dann ist es nichts Außergewöhnliches. Wenn ich von einem Menschen, den ich liebe, zum Beispiel von meiner Frau, weiß, dass sie gewisse Dinge will, dann werde ich mich bemühen, diese Dinge zu tun. Ich werde doch nicht so dumm sein, Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass sie die hasst. meine, ihr könnt es schon tun, liebe Ehemänner, aber der Ehekrach ist vorprogrammiert. Nein, wir wollen die Dinge tun, wo wir wissen, dass unsere Frau sie gerne hat. Genauso will ich doch die Dinge tun, die Jesus will. Das ist doch völlig klar. Ich will doch nicht etwas tun, was er nicht will. Und dieses Gebot der Bruderliebe, das ist das zentrale Gebot. Das ganze, die ganze Heilige Schrift, das ganze Neue Testament, die Evangelien, die Briefe führen aus, was es bedeutet, was die Bruderliebe praktisch bedeutet. Wir haben zum Beispiel letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir die Einheit des Geistes bewahren. Und dann heißt es auch dort, indem wir uns in Liebe ertragen. Also das heißt, das Ringen um die Einheit ist ein Ausdruck der Liebe zueinander. Das ist völlig klar. Das heißt, das Gebot der Nächstenliebe, das hat sehr, sehr viele Teilaspekte, sehr unterschiedliche Dinge, was es bedeutet. Aber Jesus sagt, dass wir in ihm bleiben sollen, indem wir sein Gebot halten. Und wie gesagt, die Lehrbriefe führen das aus. Auch der Titusbrief als Beispiel führt aus, was Gott will, dass wir tun. Und hier schließt sich ein Kreis. Wir haben begonnen mit der Frage, wie kann ich das tun, was Gott will? Und jetzt landen wir beim Gebot Jesu, in dem Jesus sagt, dass wir seine Gebote tun sollen. Ist das nicht ein Widerspruch? Ist das nicht ein Widerspruch, dass wir uns fragen, wie können wir das tun, was Jesus will? Wie können wir Frucht bringen? Dann lesen wir, das Bleiben an Jesus ist die Voraussetzung, um Frucht zu bringen. Und jetzt sagt Jesus, ein Ausdruck des Bleibens an ihm ist das zu tun, was er will. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich hoffe, ich kann das gut genug ausdrücken, dass hier etwas irgendwie nicht ganz logisch ist. Und Geschwister, wir kommen hier zu einem Geheimnis der Jesus-Nachfolge, das wir nur erleben, wenn wir es tun. Und dieses Geheimnis, das besteht darin, Gott offenbart sich uns in seinem Wort. Gott spricht, dass es Licht werde. Wir erkennen durch das Wort Gottes, dass Gott heilig ist, dass Gott vollkommen ist, aber auch, dass Gott barmherzig ist, dass er gnädig ist, dass er uns liebt. Und all das, Geschwister, wirkt an uns, es verändert uns. Das Wort zeigt uns, was richtig ist und was wir tun sollen. Und jetzt ist das Geheimnis besteht darin, dass Gott dieses Wunder schenkt, indem wir es tun. Ich möchte das mit einem ganz kleinen Bild verdeutlichen. Immer wieder höre ich in unseren Kreisen, dass wir wie eine Batterie sein müssen. Gott lädt uns auf, sei es jetzt durch eine inspirierende Bibellese, eine inspirierende Gemeinschaft, einen inspirierenden Gottesdienst. Wir werden aufgeladen, dann bin ich vollgeladen und dann bin ich fähig, das zu tun, was Gott will. Und ich sage genau das Gegenteil. Nein, ich glaube nicht, dass das Leben mit Gott wie eine Batterie funktioniert, weil sonst könnte man die Rebe ja abschneiden. Wir könnten ja die Rebe aufladen, abschneiden und dann bringt sie Frucht. Nein, die Rebe bringt nur dann Frucht, wenn sie am Weinstock bleibt. Und meine Erfahrung ist die, und ich glaube, das ist genau das auch, was das Wort uns sagen möchte. Jesus sagt, tue das, ich gehe hin und ich sage, ich will es tun und ich tue es und ich erlebe die Kraft Gottes im Tun. Das heißt, ich kann die Kraft Gottes nicht als distanzierter Beobachter wahrnehmen, sondern ich kann sie nur wahrnehmen, wenn ich es tue. Geschwister, und das ist wirklich eine Erfahrung, die ich immer und immer wieder mache. Sei es jetzt eine Predigt vorbereiten. Ich meine, jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, du sitzt oft da wie belämmert und sagst dir, ja, was soll ich sagen? Wo sind die richtigen Zusammenhänge? Wo ist das richtige Wort? Und der Herr schenkt es, wenn ich darauf vertraue, dass er mir seine Kraft schenkt, wenn ich glaube. So möchte ich uns einladen, Geschwister, dass wir uns auf dieses Abenteuer einlassen. Indem wir das tun, was Gott will, werden wir Gottes Kraft erfahren. Wir bekommen die Nährstoffe durch das Wort Gottes, das Leben schafft. Aber ich muss noch einen wichtigen Punkt sagen, weil das klingt jetzt alles so super, aber wir machen doch auch die Erfahrung des Versagens, oder? Wir machen die Erfahrung des Versagens. Wir machen die Erfahrung, dass ich mit besten Absichten auf meinen Bruder zugehe, mit ihm ihn lieben möchte und es kommt nicht gut raus. Also ich erlebe das leider auch immer wieder, das Erleben des Versagens. Geschwister, und da bin ich froh, dass die Heilige Schrift dieses Erleben des Versagens kennt. Das heißt, das ist Teil des ganzen Programms. Und derselbe Johannes, der uns dieses Wort geschrieben hat, er sagt auch in seinem ersten Brief, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Man könnte sagen, das ist die Erfahrung des Versagens. Ich habe gesündigt. Ich habe nicht so gelebt, wie es eigentlich sein sollte. Und ich fühle mich besudelt. Ich fühle mich schlecht. Ich sage, Herr, es war nicht gut. Und jetzt sagt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist jetzt diese Reinigung, die wir nicht machen können. Ich kann mich nicht selber reinigen. Es ist der Weingärtner, der Vater, der uns reinigt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wie gesagt, da sind wir jetzt wieder bei diesem Gleichnis mit dem Weinstock und mit den Reben und mit dem Fruchtbringen, denn nur dort, wo das alles rein gehalten wird, dort entsteht wirklich schöne, tiefe, süße Frucht. Ich möchte zusammenfassen. Die Frage war, wie können wir Frucht bringen? Wie können wir das tun, was Gott will? Und die Antwort ist, indem wir an Jesus fest dranbleiben. Das bedeutet, sein Wort kennenzulernen, darüber nachzusinnen, Tag und Nacht. Und wir werden erleben, dass dieses Wort Geist und Leben ist. Es ist lebensschaffend. Unglaublich, es ist ein Wunder. Das zweite ist, dass wir seine Gebote halten. Zusammengefasst in dem Gebot der Liebe, der Bruderliebe, tun, was er will. Das dritte, den Weg der Reinigung gehen. Dort, wo wir gesündigt haben. In Worten, in Werken, in unseren Vorstellungen, in unseren Gedanken bekennen. Sünde bekennen, sofort bekennen und dann heißt es, du bist rein. Und der Prozess geht wieder weiter. Geschwister, das ist ein Wunder. Ich kann das nicht anders erklären, aber so sagt Jesus es in diesem Gleichnis mit dem Weinstock und den Reben und mit dem Fruchtbringen. Und ich wünsche mir, dass wir das tief verinnerlichen und dass wir jeden Tag neu diesen Weg gehen. Und wenn wir ihn gehen, Geschwister, das ist die Verheißung, dann werden wir Frucht bringen. Die Frucht des Geistes wird herauswachsen. Amen. Vater im Himmel,